Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und wie immer bin ich nicht alleine. Zu meiner Linken, der gute Markus.
Hello.
Und zu meiner, rechten, mir geradeaus gegenüber Julius.
Wenn du dich ein bisschen drehst, dann ist es zur Rechten. Hallo ihr beiden.
Wenn du rechts immer weiter um den Tisch gehst, kommst du irgendwann bei Julius an.
Also schon. Und die Marvel Boys haben sich versammelt. Um mal wieder über Marvel zu sprechen und nicht über DC wie irgendwie beim letzten Mal oder so. Nein, heute geht es um Venom. Ja, Venom.
Und hast du Venom, das synchronisiert?
Ja, habe ich. Ich bin Tom Hardy. Ich bin eigentlich Tom Hardy. Und es ist ja jetzt auch Venom 3, The Last Dance. Aber bevor wir über Venom sprechen, noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, die wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ich finde es schön, wie es immer so ganz ruhig wird, wenn ich das vortrage.
Ja, andächtig.
Ja, genau. Ja.
Ganz andächtig. Hängen an deinen Paramount-Lippen.
Genau. Meinen großen Paramount Plus Lippen. Aber jetzt Venom. Venom 3, beziehungsweise der angeblich letzte Film mit Tom Hardy. Da können wir ja dann auch nochmal irgendwie drüber sprechen. Ich denke mal, wir werden sicherlich auch noch einen kleinen Spoiler-Teil machen, weil für alle, die es nicht abwarten können, ja, es gibt eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene nach einem sehr, sehr lange Abspann. Oh, also zumindest kam der mir unfassbar lang vor, oder?
Wirklich, ja, wie sie auch darauf bestanden haben, jede Person untereinander aufzuschreiben. Nicht, dass irgendwie so mehreren Spalten
also
oder
selbst
so.
Selbst für Blockbuster-Verhältnisse war der ungewöhnlich lang.
Aber das kennt man sonst eigentlich nur von solchen Direct-to-DVD-Filmen, die irgendwie so auf 80 Minuten oder 75 Minuten kommen müssen und deswegen so 10 Minuten Abspann machen, weil halt nach 65 Minuten der Film vorbei ist.
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der ging. Haben sie versucht, damit über die 2 Stunden zu kommen?
Aber ich meine, es gibt ja überhaupt keinen Sinn, also bei so einem Film, der sowieso lang genug ist, keine Ahnung, was
das ist. Ja, und sag das mal meiner Blase.
Also kleines YouTube-Geheimnis, früher haben wir das auch so gemacht.
Lange Abspänne?
Weil du hast ja bei YouTube erst ab einer Laufzeit von einem Video von mindestens 8 Minuten die Möglichkeit, noch Werbung dazwischen zu schalten. Und ganz, ganz früher, als wir noch nicht so extrem lange Videos gemacht haben, sondern irgendwie haben wir teilweise dann versucht, mit so einer Outro-Card das irgendwie zu strecken, damit wir bei YouTube dann so auf 8 Minuten und 1 Sekunde kommen, damit wir dann Werbung reinschalten.
So dubios ging das hier mal zu.
Ja,
so. Da hast du dann auch deiner Großmutter gedankt dafür.
Ja, aber so könnte ja auch sein. Ich meine, ab 2 Stunden ist doch immer noch Überlängenzuschlag, oder? Im Kino?
Also, ja, irgendwie sowas.
Ich habe jetzt leider nicht ganz auf dem Schirm,
obwohl,
wie lange der Film
geht. Obwohl,
ich
meine, die ersten beiden Venom-Filme, die hatten noch eigentlich eine entspannte Laufzeit.
Die gehen unter 2 Stunden.
Ja. Ja,
also. Das ist auch wirklich jetzt wieder kein langer Film. Hat sich zumindest für mich nicht so angefühlt.
Ja,
aber der Abspann hat sich auf jeden Fall wahnsinnig lange angefühlt. Und das ist gut, dass es nicht nur Markus und mir, die wir im Kino nebeneinander saßen, so ging, sondern dir auch, offenbar.
Ja, vor allem gerade bei Marvel, ne, wo dann die Leute natürlich warten und dieses hier auch bekommen, auf die Post-Credit-Szene und so.
Ich habe schon im Kino gesessen. Ich brauche fürs Kino so einen Abspann-Überspringen-Button wie bei Netflix oder Disney Plus oder so. So, wo du dann, wenn dann noch eine Post-Credit-Szene kommt, dann taucht es auch zusammen.
An sich mag ich das ja, dass auch.
Der Grund ist auch, dass wir sitzen bleiben, ist doch nicht wegen der Abspannszene, sondern um die Leute zu
genau.
Das wurde natürlich pervertiert durch Marvel. Ja. An sich finde ich das ja auch gut. Ich mag das ja auch gerne. Also jetzt schon immer auch nicht im Kino sofort aufzuspringen und dann rauszurennen. Aber das ist natürlich, es gibt halt mal noch ein bisschen Gedanken sammeln und kurz verweilen und dann gibt es halt den Venom 3 Abspann.
Mich würde es echt auch mal interessieren. Es gibt bestimmt, wenn wir drei uns jetzt so einig sind, ist es bestimmt nicht so, dass wir jetzt nur diesen Eindruck haben, sondern bestimmt auch noch andere Leute, dann gibt es bestimmt irgendwann jemanden, der die Stoppuhr mitlaufen lässt.
Und spätestens, wenn der Film irgendwo auf VOD erscheint, dann wird genau geguckt.
Nein, aber das bin mir jetzt schon sehr sicher, dass sobald der jetzt am Wochenende anläuft, dann schon spätestens Montag, dass wir da auch so Messungen haben werden.
Da bahnt sich doch schon ein Artikel an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also wenn ihr ins Kino geht, stoppt bitte die Zeit und schreibt es uns an leinwandliebe@filmstarts.de, wie lang genau dieser Abspann ist.
Aber holt nicht euer Handy dafür raus, sondern nehmt eine Stoppuhr mit oder sowas. Ja. Keine Ahnung.
Beim Abspann kannst du ja auch schon das Handy rausnehmen.
Hast du noch eine Stoppuhr zu Hause?
Ja
natürlich.
Oh, Opa Julius noch so die alte.
Eine Stoppuhr, ja. Mit so einem Bändchen, wie so ein Sportlehrer hängt er sich das dann um.
Die Kids von heute haben bestimmt auch alle noch eine Stoppuhr.
Aber guck mal, bevor wir überhaupt über Venom gesprochen haben, haben wir schon 5 Minuten über den Abspann geredet.
Wir machen das im Grunde so wie Venom, bloß als
genau,
Vorspann.
Ja. Das ist, glaube ich, das Längste, dass wir je an einem Abspann gesessen haben. Ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, wir reden nachher auch noch kurz so ein bisschen über Post und Mid-Credit und Post-Credit-Scene. Jetzt reden wir aber erstmal über Venom 3, der ja genau da ansetzt, wo wir Eddie Brock zuletzt zurückgelassen haben, nämlich im MCU, als er da saß und diesem armen Barkeeper irgendwie alles voll jaulte und der ihm aber auch erzählte, dass es hier lila Außerirdische gab, der Steine gesammelt hat und Eddie ihm noch sagen möchte, Außerirdische mögen keine Steine, die mögen nur Gehirne.
Was für ein Konter.
Ja, richtig krass. Und dann wird er ja weggezaubert. Hier übrigens ja auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, die haben das noch ein bisschen
umgeändert, ja. Wo ich auch schon kurz im Kino saß, so, hä? Warum so ein Doctor Strange Kreisel? Aber es ist ja gar kein richtiger Doctor Strange Kreisel. Also,
ja, und, nee, auch wie sein Symbionten-Schnipsel zurückbleibt, ist ja auch eine andere
Ja, genau. Ja. Also da wird es schon ein bisschen umgeändert, aber nichtsdestotrotz landete Eddie dann quasi wieder in seinem Universum, verliert dann daraufhin ständig seine Schuhe, was ein Wahnsinns-Running-Gag des Films ist. Aber ich habe festgestellt, es wurde ja geschrieben von der Dame, die auch 50 Shades of Grey geschrieben hat.
Stimmt, also das Drehbuch.
Aber Venom 1 und 2 ja auch. Also eigentlich haben wir keinen Grund, uns wegen irgendwas aufzuregen.
Ja, das mit den Schuhen, das ist so bizarr. Sorry, dass ich jetzt schon wieder unterbrechen muss.
Alles gut, komm.
Aber es gibt ja später auch noch dann so eine Szene, wo von einer Nebenfigur, einer totalen Nebenfigur, gezeigt wird, dass sie vor der Arbeit ihre Schuhe wechselt. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe da doch gedacht, es kommt vielleicht später noch mal eine Szene, wo das irgendwie wichtig wird, dass sie andere Schuhe.
Ja.
Aber wie denn?
Na, weil ganz zum Schluss läuft, also das ist jetzt kein Spoiler, aber da läuft Eddie ja so ein bisschen John McClane-mäßig.
Ah, da kriegt er die Schuhe.
Und dann klaut er sich genau diese Schuhe, die Mitarbeiterin am Anfang da rein.
Also hier ist nichts bizarr.
Okay, Entschuldigung.
Das ist alles durchdacht.
Asche auf mein Haupt.
Vor allem, wo ich mich nur gefragt habe, hat Tom Hardy jetzt so kleine Füße oder hat die Schauspielerin, die diese Mitarbeiterin spielt, so große Füße?
Wenn du dir überlegst, wie viele Paar Schuhe Tom Hardy diesen Film noch schlüpft, die haben offenbar alle Wettstaben.
Die haben alle genau seine Größe.
In Sony, Spider-Man Universe, dem SSU, haben alle Menschen die gleiche Schuhgröße.
Einheitsgröße. Oh, da sind wir auch schon wieder was auf der Spur. Artikel.
Schuhgröße 39 für alle. Ja. Boom, fertig.
Ja. Tom Hardy ist immerhin nicht so groß. Ich glaube, das könnte sogar passen.
Ja. Gut, also auf jeden Fall, Eddie verliert ständig seine Schuhe und gleichzeitig wird er aber mit Venom noch von einem gefährlichen Xenophage gejagt. Einem großen, gruseligen Monster, das geschickt wurde von Knull.
Knull.
Dem großen, bösen Schöpfer, Gott der Symbionten, der aus seinem Gefängnis ausbrechen möchte und deswegen den Kodex von Venom braucht. Und mehr muss man auch nicht sagen, weil mehr erklärt der Film auch nicht und es ist halt auch alles irgendwo kein Spoiler.
Gut, nee, und das kommt ja auch gleich in den ersten
Während Eddie halt von diesem Xenophage gejagt wird, gibt es dann auch noch so eine Armeeeinheit, angeführt von Chiwetel Ejiofor.
Mordo.
Genau, Baron Mordo ist jetzt bei der Armee und sammelt für die halt Symbionten. Die haben mittlerweile schon 7 Stück an der Zahl und wollen auch gerne noch Eddie haben.
Also Venom haben.
Und Venom, und das ist halt der Film.
Ja. Wobei man noch sagen muss, um fair zu sein, das Ganze ist auch noch es gibt noch einen Sinn, warum er dann aus Mexiko wieder weggeht. Also er möchte nämlich nach New York.
Stimmt, ja.
Also das Ganze ist quasi auch noch so eine Art Roadtrip. Sowieso immer eine gern gesehene Formel, wenn einem nichts einfällt für die Handlung. Genau. Dann schickt mir die Figur einfach auf einen Roadtrip ohne
Kurs. Und vor allem, ich fand es auch toll, dass es gleich am Anfang des Films so, wo gehen wir denn hin? Oh, nach New York.
Klar, weil da kann man sich gut verstecken.
Um unterzutauchen, so, ja genau.
Oh, und in New York, da können wir die Freiheitsstatue sehen. Und oh, wer ist denn noch so in New York? So,
naja, das war auch wieder so, wie so viele Sachen mit so einem Nebensatz noch versucht zu erklären. Ja, ich kenne deinen Richter. Und den
habe ich was in der Hand.
Der kann mich genau.
Weil ihm nämlich, das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, noch der Mord oder die Ereignisse von Venom 2 in die Schuhe geschoben wurden, wie er dann in seinem Urlaub in Mexiko erfährt und dann beschließt er, okay, ich will nicht für immer in Mexiko bleiben, was vielleicht sogar die bessere Idee wäre. Nein, ich gehe nach New York.
Ja.
So, und aber mit nur einem Schuh und dann folgen weitere Schuhunfälle.
Und zwischendurch trifft er ja auch noch Dr. Kurt Connors, beziehungsweise den Zwillingsbruder von Dr. Kurt Connors, der mit seiner Hippie-Familie irgendwie unterwegs ist, um Area 51 besuchen zu gehen.
Ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass er das wirklich ist. Genau. Der Nachname wird, glaube ich, nie gesagt, oder?
Nee, das stimmt. Ich glaube, der wird nur Martin genannt.
Und es ist auch ein sehr wichtiger Handlungsstrang in diesem Film, der von enorm großer Bedeutung ist. Und wer den Sarkasmus jetzt nicht gehört hat, das war Sarkasmus. Weil, also ich kann diesem Film leider Gottes echt nichts abgewinnen. Also wirklich so gar nichts. Also beim ersten war ich wenigstens immer, ja, okay, Tom Hardy ist ganz cool, ja, das passt irgendwie. Beim zweiten habe ich mich wenigstens so ein bisschen damit anfreunden können, Woody Harrelson als hier Cletus Cassidy, a.k.a. Carnage. Und dafür, dass Venom 3 The Last Dance jetzt so der große, große Abschluss für diese Tom Hardy Venom-Trilogie sein soll, habe ich mir echt gedacht so, und was Besseres ist euch nicht eingefallen?
Ja, also überrascht war ich jetzt nicht. Für mich ist es jetzt, also ganz so schlimm sehe ich es nicht. Für mich ist der genau im gleichen Vibe wie die ersten beiden Teile. Für mich ist das so insgesamt eine Trilogie der Mittelmäßigkeit oder verschenkten Potenzials, ja, auch absolut, so ein bisschen. Ja. Ich mag nach wie vor Tom Hardy und Venom, das macht am meisten noch Spaß. Es war auch ein bisschen abgelutscht, weil sie dem jetzt auch nichts wirklich Neues hinzufügen. Im zweiten haben sie ja tatsächlich so eine große Beziehungsgeschichte noch mehr draus gemacht und so. Da war das noch ein bisschen spannender. Ich habe mir ja da schon gewünscht, dass sie mal so ein Full-on Romantic Comedy oder so draus machen. Auch,
wäre super.
Wäre, glaube ich, spaßiger gewesen als das. Aber trotzdem sind das noch die Szenen, die mich am ehesten bei der Stange halten. Die tatsächlich auch für mich zumindest emotional noch am ehesten funktionieren. Die anderen Figuren sind ja komplett egal. Ich glaube, die sind auch Kelly Marcel egal. Also der Autorin, die jetzt auch erstmals hier Regie geführt hat. Und deswegen ist das noch das, was am ehesten für mich funktioniert. Und das ist auch immer noch ganz witzig und hält einen so ein bisschen, oder mich zumindest, bei der Stange. Mhm. Und deswegen funktioniert es für mich als Abschluss, ohne jetzt da irgendwie groß zu spoilern, und den Bogen, der am Ende geschlagen wird, funktioniert dann doch ganz gut. Das ist also an manchen Stellen auch dann wieder ein bisschen drüber, aber genauso wie es so genauso bescheuert, wie es eigentlich mag und wovon ich mir gerne mehr gewünscht hätte. Und das funktioniert ganz gut. Das ist so der Kern, an dem ich mich langhangeln kann. Deswegen verstehe ich auch, was Julius vorhin gesagt hat, dass sich das vielleicht nicht ganz so lang angefühlt hat. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht mit großen Längen verbunden, aber alles so drumherum ist so wie vorher total lieblos miteinander verbunden, schlecht geschrieben, schlecht erzählt, keine besonders spektakuläre Action. Es ist, ja.
Eine Soße. Die Reihe bleibt sich auch in Teil 3 einfach treu.
Ja, so würde ich, so kann man es genau, so kann man sagen.
Also, und das sind wirklich in diesem Fall vielleicht sogar noch übersteigerter, weil diese ersten zwei Drittel des Films sind wirklich das komplette Chaos. Wirklich, von, das fängt an ab der ersten Szene und hat sich für mich dann erst so ein bisschen im Finale gelüftet oder gelichtet, wo es so ein bisschen mehr klar wurde, was irgendwie eigentlich, was so ein bisschen, was die Idee dahinter ist. Und das Finale an sich, sowohl die Action als auch dann so die emotionale Komponente, fand ich dann natürlich ganz okay. Aber davor ist halt wirklich, die schmeißen einfach so viel an die Wand und versuchen so viel. Das ist einfach, das ist dann mal so ein Moment dabei, der irgendwie ganz witzig ist und mal einer, der irgendwie so verrückt ist, dass er schon wieder gut ist. Und zwischendurch ist aber auch so viel, was einfach nur strunzdumm ist und hat überhaupt nicht funktioniert. Und gerade, also hat Markus hat es auch schon angesprochen, es ist wirklich auch einfach weder gut geschrieben von Kelly Marcel noch gut inszeniert in ihrem ersten Spielfilm. Also sie kann sich weder in dem einen Job noch in dem anderen wirklich auszeichnen. Weil es halt auch so, also ganz, ganz schlimm zum Beispiel ist halt wirklich einfach, die Figuren sagen die meiste Zeit über nur Exposition auf. Also wirklich nur Informationen, die irgendwie vermittelt werden müssen. Und dann erzählen sich da irgendwie die Figur von Chiwetel Ejiofor und die von Juno Temple irgendwie gegenseitig, wie toll und wie sicher ihre geheime Anlage ist. Das ist einfach sowas von unnatürlich und bizarr. Oder die Mutter sagt, also die Mutter, die Frau von, nicht Kurt Connors, sagt zu ihm, ja, dafür hast du deine ganzen Ersparnisse ausgegeben oder sowas. Ständig solche Sachen. Ja. Und das ist so unelegant und so doof.
Ich fand es auch irgendwie so dumm. Die haben ja auch Juno Temple als Dr. Payne. Und die kriegt ja dann auch nochmal so eine total unnütze Backstory, wo sie so mit ihrem kleinen Bruder am Strand irgendwie langläuft, dann kommt so ein Gewitter und sie halten sich an der Hand und sie wird vom Blitz getroffen, leitet das ihren Bruder weiter, weswegen der dann stirbt und sie hat dann halt die Blitznarben und du fragst dich so, warum habe ich das jetzt geguckt? Und wenn dann so die in Anführungszeichen Auflösung von dem kommt, was jetzt zu viel spoilern will, dachte ich mir auch so, euer Ernst? Genauso wie, dass ihre Kollegin die ganze Zeit so eine Tannenbaumbrosche an ihrem Hemd trägt. So, wer kommt auf solche Ideen?
Ja, es wirkt halt so ein bisschen so wie in einem Drehbuch, wie schreibe ich ein Drehbuch, Buch, geguckt und sagte, ich muss Sachen am Anfang einführen und dann am Schluss im letzten Akt muss sich der Kreis schließen.
Ja, da gibt's noch so.
Oder halt so, die Figuren brauchen alle einen lustigen oder einen besonderen irgendwas, was sie aussieht. Dann hat er die eine in der Weihnachtsbrosche und die andere wurde mal vom Blitz getroffen.
Yay! Nee, aber es macht halt, man merkt, finde ich auch, dass es eben wirklich von einer primär als Drehbuchautorin aktiven Frau inszeniert wurde. Ich glaube, dass, also bei der Inszenierung die Action war in den anderen Teilen auch nicht besonders, aber da konnten sie noch ein bisschen was kaschieren oder reißen.
Das war nicht Marvel-Blockbuster sowieso meistens nicht von den Regisseuren oder der Regisseurin gemacht.
Gerade die Action-Szenen, halt aber ich meine,
von dem Stunt-Team und den visuellen.
Aber auch, dass es so expositionslastig ist und so schlimme Expositionen. Mhm. Also ich meine, Expositionen, es werden halt Sachen erklärt und so, das ist man gerade im Blockbuster-Kino gewöhnt. Aber so völlig unelegant, was du schon meinst. Also gerade dieses Gespräch zwischen Chiwetel Ejiofor und Junior Temple, die sagen ja auch nochmal, was. Also es ist ja nicht nur, dass sie über etwas reden, was die sowieso schon wissen, wodurch es so unnatürlich wirkt. Sie reden auch über etwas, was wir auch als Zuschauer schon gesehen haben in dem Moment. Also deswegen ist es auch komplett unnötig, was die sagen. Das lässt sie einfach so komplett unnatürlich wirken. Und das machen die ganze Zeit andauernd. Die reden die ganze Zeit in Phrasen miteinander und nicht wirklich miteinander, sondern so quasi zur Kamera gewandt. Ja, und das hat man die ganze Zeit das Gefühl, deswegen sind die Figuren so egal auch.
Und am schlimmsten fängt der Film doch schon an.
Ja, stimmt.
Also ich meine, es wurde ja völlig. Schon in den Trailern Knull. Ich nenne jetzt einfach so, weil ich finde, es klingt lustiger als Null.
Passt
auch
besser.
Wurde ja schon vorgestellt und natürlich haben wir alle fleißig, ihr habt die Artikel gemacht, ich habe das Video dazu gemacht, wer ist Knull? Der große Schöpfergott, der schon einen Celestial umgebracht hat und dieser Celestial-Kopf wurde dann das Hauptquartier der der Guardians und hast du nicht gesehen. Und er sitzt jetzt wirklich am Anfang dieses Films auf seinem fucking Thron und er sagt, ja, und hier, die Symbionten haben mich hier eingesperrt und ich komme nicht frei und jetzt müssen wir Symbionten jagen und
der Kodex.
Und der Kodex und holt mich hier raus. Und sorry, also alle, die jetzt irgendwie in diesem Film rennen, weil im Trailer irgendwie Null zu sehen, Null ist eine fucking Lüge. Der taucht am Anfang auf.
Der ist genauso viel drin wie der erste Auftritt von Thanos.
Ja, also der taucht da am Anfang auf, schickt halt diese hässlichen Xenophages oder halt diesen einen da dann irgendwie los. Und das war's.
Aber wie meinst du das, wie schlecht das auch erzählt ist? Also noch schlechter und ungelenker hättest du machen können, wenn du eine Texttafel eingeblendet hättest.
Ja, wirklich.
Das wäre doch so, wenn der Film das nicht mal von Anfang an so geplant war, sondern dann irgendwie beim Dreh, ach komm, wir machen noch Knall rein und machen einfach eine Texttafel.
Ja, genau, erklären das so. Und das ist ja auch nicht nur bei ihm so, es gibt ja zwischendurch auch immer mal wie so völlig unvermittelt, dass Leute, glaube ich, was kurz aus dem Off sagen, wo irgendwie nötig befunden
eindeutig
wurde, dass sie noch was erklären müssen.
Synchronisiert wurde dann auch und sowas.
Boah, also das ist so ungeschickt.
Das ist halt das, was ich meinte. Das fängt wirklich mit der ersten Szene an. Das ist dieser Null-Moment. So. Ja. Oder Knull. Dann geht's weiter. Da kommt dieses MCU-Ding. Was halt auch wieder, ne, war mir auch schon erzählt, mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Retcons drin, also wo die Sachen nachträglich nochmal geändert werden. Dann, warum das auch überhaupt nochmal aufgegriffen wird. Das war doch jetzt völlig, doch egal. Ja. Es war kurz und es war überflüssig und es war dumm. Aber es ist doch jetzt schon wieder vorbei gewesen. Nein, müssen sie auch nochmal.
Ja, das spielt ja auch überhaupt keine Rolle für den Rest.
Dann wird Venom in Mexiko mit dem Hundekampf, in diese Hundekampfarena, um noch eine Action-Szene im ersten Akt zu haben. So, dann hast du die Einführung von Chiwetel Ejiofor, General Strickland. Dann hast du die komische Blitzsache mit Juno Temples, Dr. Payne. Dann beginnt langsam die Handlung und es ist alles, am Anfang wirst du direkt mit so einem Haufen Mist übergossen. Das ist wirklich echt hart. Und dann erst so langsam wird dann so ein bisschen ein Film draus, der halt nicht nur eine Sammlung von irgendwelchen bizarren Einzelszenen ist.
Ja, aber trotzdem hatte ich auch, also die Hundesache war auch bescheuert, aber da hatte ich zumindest Spaß, weil es eben diese Venom und Eddie-Geschichte, die haben schön rumgeblödelt miteinander. Das mag ich auch, wenn
die einzige Action-Szene in dem ganzen Film, die einigermaßen erträglich war.
Ja, beziehungsweise, würde ich dir an sich recht geben. Trotzdem fand ich das Finale im Vergleich zu den anderen Venom-Filmen ein bisschen übersichtlicher. Also,
ich fand genau das Gegenteil.
Ich fand das ein bisschen, also ich, bei den anderen beiden, gerade beim ersten, war das ja wirklich so ein Matsch einfach aus Viechern. Diesmal hast du ja so zumindest, es passiert zwar viel, aber du kannst Sachen klarer unterscheiden, finde ich zumindest.
Es macht
die Szene nicht unbedingt gut, weil auch das ganze Setting sehr, sehr lahm ist und
öde.
Aber
auch die Inszenierung, also das ist halt alles zerschnitten und so Kamera Fahrten.
Es ist keine gute
Flüge
Action-Szene, aber es ist trotzdem ein bisschen übersichtlicher, wollte ich nur sagen, als bei den anderen Teilen, als Vorzug. Aber trotzdem ist die Hundeszene besser als alles,
aber
was dann später kommt.
Ich will mal noch kurz auf das, was Julius gerade. Julius hat ja jetzt gerade eigentlich schon sehr schön nochmal diesen Film und als ich gestern die Review für YouTube geschnitten habe, bin ich ja wirklich diese zwei Trailer, die es zu Venom 3 gegeben hat, nochmal ja wirklich so gefühlt Bild für Bild durchgegangen. Und ist mir das erste Mal aufgefallen, alles aus diesem Film ist in den Trailern. Das ist, du hast ja normalerweise, klar, du weißt immer irgendwas aus dem Finale ist drin, weil das sind natürlich die geileren Sequenzen, so da gibt's die. Aber du hast hier wirklich, also ich konnte zu jedem Punkt, den ich in meiner Review schon erwähnt habe, irgendwas aus dem Trailer nehmen, womit du sagst, es ist nicht mal gespoilert, wenn du über das und das und das redest, weil im Trailer sind schon alle Versatzstücke des Films und wirklich alle. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, wir nehmen nur aus den ersten 20 Minuten, wie sie es ja manchmal gerne auch anteasern, damit ja nichts verraten wird oder so. Nein, du hast aus allem irgendwie schon was da und das spricht halt für mich echt für diesen Film so. Also ich finde ihn noch beschissener geschrieben als die ersten beiden. Und ich war schon kein großer Fan der ersten beiden.
Die waren auch nicht gut geschrieben. Nee, aber hier ist es einfach noch mehr Chaos oder noch längere Zeit Chaos, während bei den anderen vielleicht eher so war, dass die so kurzfristig immer in Chaos ausgeartet sind und dann wieder zurück in so eine Art Blockbuster-Durchschnittsware zurückgefunden haben.
Ich habe halt auch so das Gefühl, ist es vielleicht irgendwie dieser Punkt, dass sie jetzt mit dem dritten Teil versuchen wollten, irgendwie krampfhaft noch was Größeres aufzubauen, weil wir führen Null ein, wo ja auch schon gesagt wird, ja, der wird später nochmal irgendwie wichtig. Dann hast du ja auch nochmal so das, was man ja aus den Comics schon so ein bisschen kennt, dass wir so eine Anstalt haben, wo unterschiedliche Symbionten ja in irgendwie Reagenzgläsern gefangen sind und so nach dem Motto, ja, und da, das wird später vielleicht auch nochmal wichtig und das wird nochmal wichtig. Und während die ersten beiden, finde ich, waren wenigstens ja so in sich gut geschlossen.
Aber
so
ist doch der eigentlich auch, also du hast das ja gerade schon ganz richtig gesagt, weil Null spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Der ist am Anfang mal kurz dabei und am Ende nochmal kurz dabei und wird halt sozusagen so ein bisschen so wie halt eben der Thanos, der sich in die Kamera umdreht und grinst so ein bisschen. Halt, klar, ein bisschen länger, aber darauf beschränkt sich das im Prinzip. Und für die Handlung spielt er dann eigentlich kaum noch eine Rolle. Und die hätten eigentlich jetzt hier sowohl genug Zeit als auch eben sozusagen nicht so, dass sie jetzt noch irgendwie 5 andere Filme vorbereiten müssten. Ja, das Problem ist halt einfach, dass wirklich halt eben, das ist halt ein Roadtrip. Das ist wirklich, also es gibt einen Abstecher nach Las Vegas im Film. Also noch mehr Roadtrip kann eigentlich gar nicht sein. Und das ist wirklich, also das ist auch derartig absurd, weil ich meine, ich habe jetzt die Geografie nicht so gut vor Augen, aber ich glaube nicht, dass Las Vegas auf dem Weg Richtung New York liegt aus Mexiko. Ich meine, das ist eher ein Umweg. Das ist wirklich eher ein Umweg. Und der wird halt eben mitgenommen von der Familie von
vorher hängt er ja noch am Flugzeug. Wer weiß, von wo aus dieses Flugzeug geflogen
ist. Aber meine, wenn das Flugzeug von Mexiko Richtung New York geflogen ist, dann ist es noch mehr ein Umweg nach Richtung Las Vegas zu fahren.
Hat bestimmt ein Flugzeug nach Kanada bekommen.
Ja,
und dann
es gab bestimmt keinen Direktflug. Ja. Musst du bestimmt erstmal in so einen Flieger nehmen.
Cisco
und dann hat er halt die erstbeste Familie genommen, die er getroffen hat, und die haben ihn mitgenommen. Also, aber ja, also ich bleibe halt dabei, dass es einfach, glaube ich, auch Kelly Marcel und Tom Hardy, der auch an der Story mitgearbeitet hat, einfach nur um diese um Venom und Eddie ging, alles andere war denen halt scheißegal. Das merkt man dem Film umso mehr an, also noch mehr als den anderen Teilen. Und auch wie die Storypunkte so verknüpft werden, das ist auch noch fauler als in den anderen. Also selbst für Blockbuster-Verhältnisse, wie kommen wir jetzt von dem Punkt von dem einen Punkt zum anderen, ist uns eigentlich völlig egal. Wir lassen den einfach was komplett Dummes machen. Und das ist dann auch so eine Stelle, wo leider, weil ich mag den Humor an sich immer noch ganz gerne, aber wo leider selbst der Humor für mich übers Ziel hinausschießt. Beim zweiten Teil war das einmal so knapp, als es diese Rave-Szene da gab, aber da kriegt er noch die Kurve.
Die war gut.
Hier gibt's im Grunde eine Szene im ähnlichen Vibe, die aber für die Story da denkst du, sind die einfach nur bescheuert? Die
Dancing Queen.
Ja, also jetzt, genau, Dancing Queen als Stichwort, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber das ist doch, ich meine, da steht das Schicksal quasi des gesamten Planeten auf der Kippe und die machen sowas. Und dann denke ich mir so, das verrät selbst diese Humorseite für mich. Also das schießt über ein Ziel hinaus, wo ich dann selbst denke, jetzt funktioniert nicht mehr der Humor für mich. Und das ist einfach nur ärgerlich dann.
Ja, das, was du richtig sagst, so, ne, dieses Plot-Convenient-Ding, so, weil dieser mysteriöse Kodex, Der ist ja quasi letztendlich das so, weil wenn Venom zum Vorschein kommt, dann leuchtet für diesen Xenophage irgendwie auch dieser Codex und er kann ihn finden und wenn nur Eddie da ist, dann findet er ihn nicht. So, wo du dir eigentlich denken müsstest, okay, wenn wir das wissen, dann setzt Eddie sich irgendwo in einen blöden Greyhound-Bus und fährt einfach von Mexiko fröhlich nach New York und wird nie von diesem Viech gefunden. Aber zwischendurch, ah nee, jetzt bin ich doch nochmal Venom, damit mal irgendwie was passiert. Weil ansonsten haben wir uns hier jetzt quasi irgendwie Fußfesseln angelegt, um hier irgendwie noch eine gute Venom-Story zu erzählen. Also vergessen wir einfach, dass das hier eine absolute Katastrophe.
An sich finde ich das als Kniff erstmal, also es ist zwar sehr herbeikonstruiert, aber erstmal gar nicht so schlecht, weil es ist immer ganz nett, wenn sich Leute irgendwie was ausdenken, womit man dann so übermächtig Figuren so ein bisschen erdet. Ne? Also Venom ist ja im Grunde auch mehr oder weniger unsterblich. Wenn er dann Eddie beschützt, kann Eddie im Grunde nichts passieren. Und wenn du dann dir irgendwie so einen Kniff überlegst, dass sie sich nicht die ganze Zeit miteinander verbinden können, denkst du, oh stimmt, sorry, ich bessere mich. Und wenn du dann irgendwie so eine Idee hast, so einen Knull hast, dass du quasi diese Übermächtige so ein bisschen runterholst, sind die Stakes wieder ein bisschen higher und dann kannst du da ein bisschen mehr mitfiebern, aber da wird halt so schlampig mit umgegangen, wenn ich mir auch so denke, dann lass es doch einfach.
Genau. Hab ich beim ganzen Film gedacht.
Lass es doch einfach. Ja.
Es ist wirklich schade und das ist halt eben, so ist halt wirklich, das tröpfelt es irgendwie so vor sich hin, das meandert so vor sich hin, wirklich in diesem ganzen Mittelteil. Das ist dann besser als so dieses komplette Chaos vom Anfang, weil dann ist halt irgendwie Eddie auf dem Weg, er hat ein Ziel, wie auch immer er da hinkommt oder ob er da hinkommt und ob das alles so sinnvoll ist, was auf dem Weg passiert, aber dann ist halt immer, dann hat man halt so ein bisschen mehr so, dann kommt halt das eine, dann kommt das nächste und so, das ist halt so, dann ist mehr so eine halt, gibt es halt so eine Art Plan oder so vielleicht. Also, aber
Plan, wie zögerlich das Wort Plan über deine Lippen gekommen ist.
Ja, weil die, glaube ich, selber keinen Plan
Aber eine Kleinigkeit, muss ich sagen, und da bin ich ja vielleicht auch sehr allein, ich fand ja die Familie ein bisschen süß, die da getroffen hat. Die hat zwar für die Handlung überhaupt keine Rolle gespielt, wie du gesagt hast, also naja, mehr oder weniger, die tauchen immer mal wieder auf.
Genau, ich das weiß, ist immerhin auch, ne, dass dann halt sind nicht nur für einen Gag zwischendurch.
Genau, die sind ja dann auch nochmal wieder da und so. Ja.
Drehbuch schreiben, 101.
Ich weiß auch nicht genau.
Was auftaucht, muss es später nochmal
wieder
zurückkommen.
Richtig, das ist wirklich hier wirklich immer wieder, kommt hier immer wieder vor. Aber ich weiß nicht genau, warum die da sind. Also meistens hast du ja so eine normale Familie, um dich irgendwie dann in das Publikum mit quasi als Identifikationsfiguren dann irgendwie noch. Aber beim dritten Teil brauchst du das eigentlich auch nicht mehr.
Ja.
Aber ich fand die an sich ganz süß. Also die Konstellation, die Darsteller und so, hier Rice Orphans oder wie man auch ausspricht, also Kurt Connors Zwillingsbruder, der hat das sehr charmant gemacht. Also ich fand, und auch die Kids und so. Da, und da gibt es so einen Moment, auch eine kleine Musiknummer, die ich echt cute fand. Das war auch für auch, weil da auch Venom mit eingebunden wird, beziehungsweise Eddie, und das ist so ein emotionaler Moment, der im Vergleich zum Rest, der mich komplett kalt gelassen hat, außer eben bei Eddie und Venom, dann doch irgendwie abgeholt hat, wo ich dachte, ach, solche Momente, das war
geht gut. Vielleicht auch ein bisschen zu lang insgesamt und so, aber das war schon noch einer von den irgendwie What the fuck Moment, wo man dann auch, okay, das ist irgendwie ganz charmant.
Ging mir dann doch ein bisschen ans Herz, muss ich sagen. Ja
so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Doch, in der Szene.
Ich fand's witzig.
In der Szene schon. Auch nur, weil Eddie und Venom drin vorkamen, also nur die Familie auch nicht, aber weil die da mit eingebunden wurden und es dann ein bisschen um sein Leben ging und so. Obwohl ich gleichzeitig dachte, das war mir gar nicht so bewusst, es wird ein bisschen suggeriert oder es schwingt so mit, als wären die schon, als würden Eddie und Venom schon ein Leben lang miteinander verbunden sind, so wie die miteinander reden und Sachen thematisieren. Und dann kommt aber, wird aber einmal erwähnt, der das Ganze, also die drei Teile spielen innerhalb von einem Jahr. Denken wir so, habt ihr euch das jetzt so verdient, dass ihr so über Dinge und über das Leben und eure gemeinsame Zeit philosophiert? Weiß ich nicht genau. Aber gut, geschenkt.
Es sind halt in der echten Welt seit 8 Jahre vergangen? Oder
wann 2018. 2018.
Ja. Immerhin.
Ja, ich weiß halt nicht. Also ich finde es halt allgemein einfach schade, dass sie aus dieser ganzen Reihe irgendwie nicht so richtig was gemacht haben. Markus hat es ja vorhin schon erwähnt in Bezug auf den zweiten Teil. Da hätte ich mir auch gewünscht. Entweder ihr macht wirklich so einen harten Serienkiller-Thriller draus. Oder seid so mutig und macht halt wirklich eine fucking Rom-Com draus. Wie lustig wäre es? Ich meine, du hast ja so die Ansätze davon, aber halt wirklich auch immer nur so diese Ansätze. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, das hat die ganze Reihe irgendwie so nie so richtig verstanden, wie wollen wir jetzt damit umgehen. Ja, ich finde auch, Tom Hardy macht es wirklich super und auch so diese Zwiegespräche zwischen ihm und Venom machen irgendwie immer wieder Laune, aber es ist so dieses ganze Drumherum, wo ich mir denke so,
das
was,
ja,
was gucke ich jetzt?
Das macht es ja umso trauriger eigentlich. Deswegen meinte ich auch Trilogie des verschenkten Potenzials. Ja. Du hast eben eine gute Konstellation im Zentrum, um die es auch geht, aber das reicht dann am Ende doch nicht aus. Zumindest nicht für die Art Film, die das jetzt, die diese Filme dann geworden sind. Also dafür reicht es eben nicht, dass du einfach dass nur das funktioniert, sage ich mal. Zwar ist das ein Kernaspekt und deswegen könnte man so viel mehr draus machen und dann wird halt doch nichts draus gemacht.
Ja, ich frage mich halt auch, für wen sollen denn diese Filme eigentlich sein so?
Für viele Leute auch, also, mal so erfolgreich wie der gerade der erste.
Ja, gut, ja, aber das ist ja das Interessante. Der erste. Der zweite war schon 300 Millionen Dollar
weniger.
Genau,
das sind nämlich genau die 300 Millionen, die in China eingespielt wurden beim ersten Film und die beim zweiten dann fehlten.
Ja,
also. Siehe da, schwupps, ist auf einmal schon deutlich weniger und bei Teil 3 sind zumindest jetzt die Prognosen auch nochmal deutlich runtergegangen. Ja. Zumindest für die USA, für den Rest der Welt ist es ja mal ein bisschen weniger leicht. Also ob der nochmal 500 Millionen schafft, so muss man erstmal gucken. Vor allem, wenn der jetzt halt eben nicht nur bei uns, sondern auch bei einigen anderen nicht so gut ankommt.
Ja, gut, dann nicht. Und ich finde, es ist halt nach wie vor auch so ein bisschen so ein allgemeines Sony-Man-Spider-Universe. Sony-Spider-Man-Universe-Problem. So, ne?
Also, da gibt es nicht nur eins.
Ich meine, wir hatten ja jetzt schon hier Madame Web.
Ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen.
Ich bin
schlecht
nicht,
vorbereitet auf Venom 3. Konnte ich das überhaupt verstehen, was da passiert?
Ich weiß nicht, ob dieses leider gerechtfertigt ist, Markus. Vielleicht Gott sei Dank. Ich meine, dieses Jahr kommt dann auch noch irgendwie Kraven the Hunter.
Oh yeah.
Und ich werde auch gleich. Langsam bin ich wirklich an so einem Punkt, wo ich sage, Sony startet einfach nochmal von vorne.
Oder lasst es einfach.
Aber ich glaube, Sony ist auch langsam an dem Punkt.
Ja, also so. Also die ganzen animierten Sachen hier, Miles Morales, fantastisch. Ja. Da gerne so weitermachen wie bisher. Aber bei dem Live-Action-Kram ist egal. So, ich meine, wir fragen uns jetzt auch schon seit Morbius, ja, was ist denn jetzt mit Sinister Six, Vulture und Morbius?
Die kämpfen dann gegen Knull, hast du das denn?
Ja, stimmt, genau.
Wenn man sich irgendwas zu Morbius fragt, dann zumindest das, ja. Wenn Morbius irgendwas gemacht hat. Ja, na, vor allem, es ist auch nach wie vor, also die haben es, am Anfang hieß es ja noch irgendwie anders, aber auch nach wie vor, dass sie das Sony's Spider-Man-Universe nennen und das ist jetzt der fünfte, glaube ich, ne? Film aus dem Universum.
Ohne Spider-Man.
Ja, also. Ja. Weiß nicht, ob das, also wir wollen jetzt nicht, also ne? Also Spoiler, es ist jetzt kein Spoiler.
Das hieß ja ursprünglich mal Sony Pictures Universe of Marvel Characters.
Ja, und das ist so ein mega umständlicher, sperriger Scheißname, aber das passt eigentlich besser.
Das Bumk.
Aber wahrscheinlich, als es umbenannt hat, waren Pläne noch anders. Oder vielleicht gibt es die Wagenpläne auch immer noch, aber ich befürchte fast, dass Sony das dann auch einstampfen wird. Ich meine, die haben ja auch sehr viele Projekte angekündigt und dann wieder abgesagt. Also ich glaube, das ist.
Nee, es kommt auch die große Knall.
Wir reden noch im Spoiler-Teil so über die Möglichkeiten, die da sind, von denen ich auch glaube, dass sie niemals auch nur ansatzweise auf die Kinoleinwand kommen. Aber ich weiß auch nicht. Also,
ja, ich glaube, Kraven wird halt auch nichts reißen. Also Kraven macht natürlich hat dann der erste SSU-Film mit einem R-Rating und so. Und das wird auch im Trailer schon sehr betont, dass da schön geschnetzelt wurde, zumindest
als
mit
wenn
CGI.
Das jetzt die Rettung
CGI-Blut,
ist,
aber genau, also das reicht eben auch nicht aus. Ich meine, hat es bei Venom, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt, aber das macht das ja auch nicht besser. Also das war ja auch so ein bisschen mit, gerade bei Carnage, so mit angezogener Handbremse. Da war auch echt, das muss man zumindest dem hier ein bisschen anrechnen, der reizt das PG-13-Rating ein bisschen mehr aus. Der
sogar dritte. Noch mehr als Carnage eigentlich.
Ja, stimmt. Genau, das ist nämlich die große Enttäuschung bei Carnage gewesen. Also ich weiß nicht genau, vielleicht hätte Andy Serkis, der den ja inszeniert hat, da ein bisschen Angst bekommen, aber der schneidet ja wirklich andauernd weg, also beim zweiten Teil. Du weißt teilweise gar nicht, was passiert, das war so da das Problem. Der geht hier zumindest ein bisschen weiter. Also es ist zwar immer noch kein Gemetzel, wie man sich das vielleicht
das Alien mit dem Häcksler-Maul.
Ohne Carnage wünscht, aber es ist zumindest in dem PG-13-Rating geht ja wahrscheinlich am ehesten noch an die Grenzen. Also das ist, wenn man das so bezeichnen will, finde ich wahrscheinlich der brutalste von den Venom-Filmen. Ist jetzt kein Gemetzel, aber da kriegt man zumindest ein bisschen mehr geboten, wenn man noch irgendwas Nettes finden will an dem Film.
Ja, wo ich auch sagen muss, also dieser Xenophage, der hätte mir auch nicht egaler sein können.
Ja,
also
das war wieder so ein typisches generisches Marvel-Monster einfach.
Naja, aber halt auch wieder so ein Monster, das hat keinen Willen, das kann ja nichts machen, sondern hat halt einfach nur seinen Befehl und zieht den halt irgendwie bis zum bitteren Ende durch. Und
deswegen hast du ja, du hast ja hier nicht mal so einen richtigen, klaren Bösewicht. Klar, es ist der Knull im Hintergrund, aber der, wie ihr sagt, der war ja 5 Minuten drin im Film, wenn es hochkommt und spielt ja keine aktive Rolle, weil er die ganze Zeit
Man hat keinen Antagonisten in dem Sinne.
Man hat keinen richtigen Antagonisten, genau. Und das hat es in den anderen beiden Teilen, ja immerhin, also gerade im zweiten, muss man ja sagen, auch wenn er nicht ausgearbeitet war, ja den stärksten wahrscheinlich mit Cletus Cassidy und Woody Harrelson, der auch einfach cool ist in der Rolle. Ja. Aber ja, das fehlt halt auch komplett. Also auch auf der Seite, klar, wird so ein bisschen angedeutet, dieser General ist so ein bisschen zwielichtig oder der hält nicht so viel von den Symbionten, aber am Ende ist er halt doch auf der Seite von den Guten.
Ja, es gibt ja irgendwann zwischendurch noch eine Szene, wo man einen mysteriösen Schattenmann von hinten so sieht, wo dann auch wieder, wer könntest du denn sein?
Und da gab es sogar mehrere Szenen, glaube ich, von
ihm. Ja, aber das...
Aber es ist in dem Moment und in diesem Film einfach auch komplett egal. Also ich hatte es auch schon wieder verdrängt, bis du das gerade gesagt hast. Aber ja,
so ist richtig. Also mir war der Film egal, schon nachdem der lange, lange Abspann dann gelaufen ist. Da hatte ich schon gefühlt die Hälfte wieder von dem vergessen, was im Film passiert ist. Also
dafür ist der lange Abstand vielleicht da, dass man sich nicht an die schlimmen Sachen
wer weiß.
War doch gar nicht so schlimm.
Ja. Weil sich nur noch an die Abspannszene.
War das schon die Überleitung?
Ja, ich weiß nicht. Haben wir noch was?
Ich wollte gerade noch sagen, zu diesem Xenophage, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, das ist ja so, schon so groß wie so ein Auto, ne? Aber sieht niemand. keine andere Figur außer Eddie oder irgendjemand, sieht dieses Monster-Ding. Der klettert auf irgendwie Tankstellendächer. Der springt durch Las Vegas.
Es ist dunkel.
Der klettert irgendwie in Mexiko durch die Straßen und sowas. Und selbst die Hunde, die in dieser ersten Action-Szene, die Eddie da gerade befreit hat, selbst die Hunde sehen nicht, dass hinter ihnen irgendwie so ein riesiges Monster gerade irgendwie.
Selbst als sie es dann sehen, gucken sie sich mal so an.
Ja.
Der springt ja auch auf dem Flugzeug und das Flugzeug fliegt einfach gemütlich weiter.
Und wird durch die Turbine gedreht.
Ja,
also, was auch dann komplett egal ist. Also, ne?
Ja,
das ist auch so. Ja.
Es ist, und ich meine, es ist so absurd, dass wir jetzt bei einem Comicfilm anfangen mit, das ist ja voll unrealistisch und so. Aber es ist halt selbst für den Quatsch, den du Comicfilm immer irgendwie noch zugute hältst, ist es halt schon so drüber.
Ja, naja, es ist halt immer das Problem, wenn es innerhalb dieser Welt einfach so knirscht und man während des Films denkt, also selbst da ergibt das einfach keinen Sinn oder ist halt komplett unlogisch. Klar, kann viel Quatsch passieren in so einem Comicfilm, aber das ist halt dann auch, stört einfach auch.
Irgendwann ist halt auch einfach, wenn halt irgendwie so viel passiert und das alles so egal ist oder irgendwie, man hat einfach das Gefühl, dass es gibt keinen richtigen Sinn dahinter oder keinen richtigen Plan dahinter oder sowas. Dann gibt es halt nochmal so Einzelszenen, die irgendwie ganz gut funktionieren können, aber es wird halt nie irgendwie ein großes einheitliches Werk daraus. Und das ist halt eben so, wie ich glaube, Markus hatte das ja auch schon gesagt, es gibt immer mal wieder auch so Momente. Ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade bei dem Flugzeug wieder dran denken, dass ich diesen einen Gag, wo dann halt so eine Anspielung auf Tom Cruise und Mission Impossible.
Das war, fand ich auch lustig, ja.
Vier ist der mit dem Hochhaus und fünf ist der mit dem Flugzeug gemacht wird, weil Eddie da halt eben auch dran hängt und dann sich halt darüber beschwert, wie kalt es ist. Und
wie Tom Cruise das dann macht,
Fand ich schon einen ganz witzigen Moment, aber genauso gibt es dann eben auch wieder wahrscheinlich, also vielleicht die Hälfte der Gags, die zündet und die andere Hälfte dann halt leider einfach dann so, wie Markus halt eben vorhin auch schon meinte, wo dann einfach, nee, irgendwann ist auch mal gut, also.
Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. So, ne? so kann auch mal ein Gag irgendwie sitzen und die nächste Szene.
Sagen wir mal ein einäugiges Huhn. Nee.
Ja, für mich ist das trotzdem noch eine der größeren Stärken, wenn man hier von Stärken sprechen will. Ja. Aber das meinte ich ja vorhin. Selbst wenn das selbst nicht mehr so richtig funktioniert oder man sich da selbst nicht mehr so treu bleibt oder den Plot dafür verrät, mehr oder weniger, wenn man es so drastisch ausdrücken will, dann kann ich damit auch nicht mehr so viel anfangen.
Ja.
Gut, wir kommen zum Fazit und dann gehen wir nochmal ins Spoiler-Teil. Es sei denn, jemand möchte noch über den wundervollen Soundtrack dieses Films sprechen, der auch sich anfühlt, als wenn David Ayer zu Suicide Squad irgendwie noch die übrigen Songs, die er hatte, mal rausgehauen hat. Ja, komm hier. Oh komm, nimm mal noch Cat Stevens und nimm mal noch hier Queen noch mit rein.
Ja,
aber und das noch. Und
Maroon
5. Super geil. Ja. Ist mega.
Es gibt so eine Tendenz dazu, immer den Song zu nehmen, der am allernaheliegendsten ist. Zum Beispiel halt eben bei der auch schon in den Trailern angedeuteten Venom Horse Szene, wo er also auf dem venomifizierten Pferd reitet. Natürlich was? Don't Stop Me Now von Queen spielt. Ja. Weil natürlich er da durch die Gegend flitzt, super schnell. Ich weiß nicht, irgendwer, ich glaube, das war dieser Cruella-Film damals mit Emma Stone. Da war das auch so, dass wirklich in jeder einzelnen Szene wusstest du eigentlich schon vorher, welcher Song jetzt kommt und welcher der Song immer genau das einfach nochmal gesagt hat, was die Szene auch gerade sagt. Ja. So, wo man dem Publikum nicht so viel zutraut, sondern immer sich jetzt einfach nochmal sagt, auch auf der Tonspur, was hier gerade Sache ist.
Ja, also der Soundtrack hat mich irgendwann auch nur noch aufgeregt.
Ja, gut. Gibt ja auch kein Eminem mehr im Abspann.
Nee, unmöglich.
Auch verschenktes Potenzial.
Ja. Obwohl der Abspann, warum auch immer sie das gemacht haben, aber ein bisschen witzig ist, der animierte Abspann, noch bevor die ganzen Credits laufen.
Ja,
okay. Warum sie das gemacht haben, ist ja klar, weil es halt eben schon Venom-Tiere im Film gibt.
Ja, aber da trotzdem, also dann dachten wir, ach, die hatten wir noch übrig. Dann machen wir das auch noch.
Ganz viel Konzept-Art und wir wollten das nicht vor die Hunde gehen lassen.
Freut sich auf den Venom-Pinguin. So viel können wir, glaube ich, verraten an dieser Stelle.
Spin-off.
Ja, das würde ich mir vielleicht
mit Colin Farrell. Penguin.
Oh ja, das kommt dann das große DC Marvel Crossover dann endlich. Ja.
So, Fazit. Was sagst du? Was gibt dir? Was sagt dir abschließend?
Ja, naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist das die ganze Venom-Reihe eine Soße, so auf einem ähnlichen Level. Den anderen beiden habe ich 2,5 gegeben. Hier müsste ich schon sehr viel Augen zudrücken, um das auch zu machen. Also das ist bei mir so irgendwie zwischen 2 und 2,5. So im Gespräch jetzt mit euch und wie ich da jetzt dazu empfinde und alles nochmal so rausgelassen habe, wäre ich wahrscheinlich eher bei 2 Sternen.
Ja, ich auch. Ich habe festgestellt, dass ich mit dem ersten, auch beim zweiten Mal gucken, noch erstaunlich viel Spaß hatte. Beim zweiten hat es schon deutlich nachgelassen. Und tatsächlich ist, glaube ich, der dritte der, den ich insgesamt am schlechtesten finde, auch wenn ich das Finale, wie ich vorhin ja auch schon mal kurz gesagt habe, dann das Finale noch mal ein bisschen was rausgerissen hat. Was fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, sowohl die Action als auch sozusagen dann so das ganze Last Dance.
Jetzt unterbreche ich noch mal kurz beim Fazit, aber wenn man so richtig Hardcore-Fan ist, glaube ich, von den ersten beiden kann man das auch mögen wahrscheinlich. Gerade weil Venom und Tom Hardy und Eddie selber halt immer noch abliefern. Also deswegen.
Auch so eine Standardfloskel. Ja, aber wenn du die ersten beiden Filme machst, natürlich magst du
sie. Naja, aber sagst du was mal den Fans von Joker 1 zu Joker. Also, ne? Okay. Ne? Also das gibt ja genug
gut,
Beispiele.
Aber da, glaube ich, sind noch andere Sachen.
Aber trotzdem ist ja so, gerade wir sind ja, glaube ich, alle welche, die jetzt keine großen Fans von der Reihe sind. Aber wenn man gerade da das total abgefeiert hat, findet man hier, glaube ich, auch Sachen, die einem gefallen. Und ich hatte ja auch bei Venom Eddie wieder halbwegs Spaß, aber das nur noch dazu.
Ja.
Jetzt darfst du.
Ich gebe 1,5. Also ich habe wirklich echt auch da streckenweise wirklich hart gelitten, weil, wie ihr auch schon gesagt habt, es ist so wirklich, fühlt sich an wie so ein Erstsemester, der das erste Mal in seinem Drehbuchkurs irgendwie was hinschreibt, wo du denkst, okay, das ist schon mal eine gute Grundlage, jetzt überarbeiten wir das noch 10-mal und dann haben wir vielleicht irgendwann mal auch ein fertiges Drehbuch. Und daran leidet es halt alle. Und ich finde es so schade für Tom Hardy. Ich hätte ihm echt mal gewünscht, dass er A, ein gutes Drehbuch kriegt, B, eine gute Regie, die das auch irgendwie alles ein bisschen besser umsetzen kann. Aber
die scheinen ja gebondet zu haben, die beiden, Tom und Kelly. Aber
also ich meine, wollte gerade auch sagen, da ist er eigentlich größtenteils selbst dran schuld.
Ja, du, also dann, keine Ahnung, da weiß ich auch nicht, vielleicht.
Also er hat schon beim zweiten Teil, er hat einen Story-By-Credit, was heißt, er hat nicht das Drehbuch offiziell geschrieben, aber er hat zumindest irgendwie da die Story ausgetüftelt.
Ja.
Und da krankt es ja auch.
Das ist schon deren Baby, glaube ich, zusammen.
Er wird sicherlich sicherlich einen großen Anteil daran gehabt haben, dass Kalim Marcel jetzt halt eben einer von 5 Drehbuchautorinnen, glaube ich, beim ersten Film zur Drehbuchautorin des zweiten Films, jetzt zur Regisseurin und Drehbuchautorin aufgestiegen ist.
Dann ist der gute Tom Hardy vielleicht einmal zu häufig auf den Kopf gefallen oder so, ich weiß es auch nicht.
Zu viel Venom im Kopf.
Ja, zu viel Venom im Kopf. So, ist wie Honig im Kopf, nur noch schlimmer.
Ich weiß nicht.
So, jetzt Spoiler. Also wir reden jetzt nochmal über das Finale, das wir schon jetzt sehr häufig angeteasert haben, ohne richtig drüber sprechen zu können. Wir werden über die Mid-Credit-Scene und die Post-Credit-Scene einmal sprechen und dann ist Feierabend.
Und darüber, was das für eventuelle.
Ja, das ist ja sowieso. Ja, wir reden ja nicht einfach nur drüber und lassen es dann so stehen. So, da passiert das und das. Also jetzt nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Go, Finale.
Ja. Ich fand's gut mit den verschiedenen bunten Symbionten.
Ich fand's gut.
Also keine keine gute Action-Szene in dem Sinne, dass das irgendwie jetzt begeisternde Action war, aber gerade im Vergleich zum Teil 1, wo du halt wirklich dann nur noch diese CGI-Matsche am Schluss hattest mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der erste
Riot.
Riot, genau, ja. Und selbst Carnage, da gab es auch so ein paar in dieser Kirche, dann gab es so ein paar gute Szenen und so, ein paar gute Bilder, würde ich mal sagen, Einstellungen. Aber ich fand das irgendwie erstaunlich amüsant, so diese verschiedenen Symbionten mit ihren verschiedenen, weil der eine ist irgendwie ein bisschen kräftiger, der andere kann sich irgendwie zu so einem Netz machen, der andere hat irgendwelche Klingen und sowas. Also die so, und dann hat jeder halt eine andere Farbe. Und so, das ist so ein bisschen, also ich glaube, wenn man halt einfach wirklich so diese Symbionten Geschichten aus den Marvel-Comics schon immer gerne mochte und das irgendwie so ein bisschen so diese Figuren oder diese Art oder diese Ecke des Marvel-Universums irgendwie gut finde, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie
ein bisschen das, was sie bei Iron Man 3 am Ende mit seinen ganzen Anzügen
so ein
machen.
Bisschen nur halt quasi mit
vor allem auch so dieses, das, was wir vorhin schon meinten, du siehst den ganzen Film über immer diese Symbionten in irgendwelchen Reagenzgläsern, ganz zum Schluss müsste sie dann sich natürlich mit den ganzen Wissenschaftlern und Laborassistenten verbinden.
Ja, da muss man dann auch beide Augen zudrücken oder wenigstens anderthalb, um darüber hinwegzusehen, dass ja eigentlich immer gesagt wird, die Symbionten können sich nur mit einer Person irgendwie ganz gut verbinden und ansonsten funktioniert
das
nicht.
Das war doch noch im ersten Teil, wenn dann da, ich habe leider vergessen, wie diese Figur hieß, der da diese Life Foundation, wo die doch geforscht haben. Und da werden doch dann immer diese Gefängnisinsassen reingebracht und dann wird dieser Symbiont freigelassen und killt die dann halt, weil
war da noch großes Thema. Aber das meine ich halt, das ist halt in sich einfach nicht so richtig konsistent, die Reihe. Also das ist, was ist interessiert halt mich, was ich vor 6 Jahren gemacht habe.
Zufällig der Wachmann oder die Wissenschaftlerin, die richtige Stelle direkt davor steht, ist dann genau die passende, der Soulmate.
Ja, das muss man dann einfach erstmal schlucken, aber dann fand ich es auch halbwegs so dynamisch und so. Es ist eben nicht überragend inszeniert, aber
es explodiert viel.
Es explodiert viel. Yay.
Figuren tauchen irgendwo auf und haben Raketenwerfer in der Hand.
Aber ich meinte eben auch, man hat trotzdem, fand ich zumindest, mehr den Überblick, was da passiert, weil die irgendwie alle unterschiedliche Farben haben. Unter anderem geht es halt auch richtig.
Es ist halt einfach nicht nur ein Schlusskampf, sondern man hat halt, es gibt halt, ne, es muss irgendwie auch so quatschmäßig dieses ganze Codex-Ding noch ist. Aber es gibt ja dann auch ein klares Ziel. Alle arbeiten irgendwie daran, dass Eddie und Venom irgendwie um die beiden irgendwie zu retten und die opfern sich halt, diese Symbionten und so, das fand ich schon dann
zumindest
irgendwie ganz
ein bisschen
gut.
Fokussierter als vorher, ja.
Ich fand's quatschig, vor allen Dingen, wenn Venom Eddie dann noch diese komische Tür drauflegt,
da
hältst du denn den Säureregen aus und dann noch die große Explosion am Ende.
Das Säurebad übrigens ja auch, das war ja schon das allererste Mal, dass am Anfang einführt und am Schluss muss ich das der Kreis.
Aber wo du auch da auch am ehesten in der Szene schon weißt, ey.
Du wusstest hundertprozentig, dass das mit dem Säurebad
ist ja auch die effektivste Methode, um so eine Basis abzureißen, wahrscheinlich so ein Säurebad. Aber das mit der Tür, das war völlig Banane. Dann weiß ich nicht, denk dir irgendwas anderes aus, aber du führst erstmal ein, dass das Zeug alles zerfrisst und dann hast du halt diese komische Tür und dann explodiert direkt daneben noch eine Granate, die den ganzen Rest noch zerfetzt und dann denk ich mir so.
Meinst du, das nächste Mal, dann sieht es die Tür auch nicht mehr da.
Weggeflogen.
Die wurde halt weggeflogen, dadurch hat die Explosion ihn nicht getötet. Naja.
Vielleicht braucht Eddie gar nicht Venom, um zu überleben, kann man hier Fan-Theorien spinnen.
Eddie schon Venom genug. Mich hat dieses Finale leider irgendwie auch nicht so gereizt, auch wenn ich es zumindest so aus einer Comic-Sicht cool fand, weil sie sich versucht haben, zumindest so ein bisschen an den so hauptsächlich bekannten Symbionten dann noch irgendwie zu orientieren.
Ja, das ist das,
auch so ein bisschen
meinte.
was den Look angeht, aber ja, es ist dann alles irgendwie so ein bisschen Laberababer und es ist halt auch, wie gesagt, zu zerschnitten und also kam für mich nichts auf und dann zwischendurch noch diese Xenophages und
ich fand dann immerhin tatsächlich auch so, wo es dann halt eben wirklich, also Venom opfert sich dann da, um Eddie und die Welt quasi zu retten vor Null. Und so, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie Tränen in den Augen hatte oder sowas. Ich wurde tatsächlich auch gefragt, ob ich mir da ein Tränchen verdrücken musste, als wir dann aus dem Kino gekommen sind und den Agenturleuten dann da Rede und Antwort stehen mussten.
Haben wohl Rotz und Wasser geheult.
Das versucht man ja dann eher über eine wunderschöne Bildmontage.
Ja.
Und ich würde noch traurige Musik.
Da war es dann schon wieder
so,
vorbei. Das
wo
fand
ich jetzt, echt denke, nee. So, okay, wow. Und jetzt zeigen wir euch ein Best-of-Supercut aus Venom 1, 2 und 3 mit melodramatischer Musik unterlegt. Bitte jetzt weinen.
Ich musste an diese eine Szene aus Spider-Man Far From Home denken, wo sie auch so in diesem Schulfernsehen so diese
Ja, so war das so ein bisschen. Aber in dem Vibe habe ich das auch ein bisschen gelesen oder zumindest wahrgenommen. Ich fand, das war so bescheuert drüber, dass ich mir zumindest, ich hoffe es für die, dass die sich dessen bewusst sind, dass sie das nicht ganz ernsthaft meinen.
Bin ich mir nicht ganz
sicher. Das weiß ich nicht, aber so, ich bin mir da selber auch nicht sicher, aber so habe ich das zumindest gesehen, deswegen fand ich das ganz, ganz lustig, weil das so am ehesten der Vibe ist, den ich mir halt wünsche, dass das so komplett drüber ist. Mhm. Einfach nur diese alberne Buddy oder Romantic Comedy zwischen den beiden. Aber auch ein bisschen vertane Chance, weil das war wirklich nur so ein Zusammenschnitt aus Szenen, die man schon kannte. Ich hätte mir gewünscht, um da so richtig, richtig reinzugehen, dass sie einfach noch neue Szenen dafür gedreht hatten, die man noch nicht gesehen hat. Man hat ja wirklich nur was aus den ersten beiden Teilen gesehen, wo die im Grunde immer die ganze Zeit das Gleiche erleben.
Eddie und
aber noch mal so
Hand in Hand über so eine Blumenwiese.
Ja, sowas, genau, mittendrin. Oder die küssen sich halt doch mal oder so. Ja. Also das dann noch so da drin, das wäre so richtig das i-Tüppchen gewesen. Deswegen, aber insgesamt fand ich das ganz süß und wie die dann das so abgeschlossen haben, sein Handlungsbogen, war schon okay. Gerade weil ich diese Konstellation eben am ehesten an dem Film noch mag.
Also. Und ich meine, man muss ja wirklich auch sagen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Sie nehmen das halt, was sie ja vorher auch schon betont haben und im Titel Last Dance ja schon angedeutet haben, sie nehmen das tatsächlich so ernst, wie man es irgendwie nehmen kann. Es gibt da nicht irgendwie noch so ein, zumindest jetzt nicht irgendwie so super naheliegende Venom hat doch überlebt oder irgendwie sowas.
Das hat mich auch sogar ein bisschen überrascht. Also,
und Tom Hardy hat ja auch schon mehrmals deutlich gesagt, dass es das letzte Mal sein wird, dass er die Figur spielt. Das heißt halt immer nichts, aber
genau, es muss ja wirklich
so den
heißen,
Film gesehen haben. Ne?
Die können sich sonst was aus dem Ärmel noch schütteln, aber da dachte ich auch, das ist gerade so Comicfilm-typisch, dass da irgendein Teaser noch kommt. Und wenn es hier so ein kleines Venom-Ding ist, was
da. Ja, gut, General Strickland hat ja so ein Stück da aufgesammelt.
Ja, davon, aber ich meine jetzt gerade wirklich in Verbindung mit Eddie, dass man nochmal sieht, er zischt nochmal über sein Haar ist so ein kleiner Venom-Schleim oder so. Aber
oder in seinem Auge oder irgendwas.
Ja. Aber immerhin ist er in New York. Das könnte natürlich trotzdem einiges bedeuten.
Aber das ist ja nicht das MCU New York. Vielleicht trifft er noch auf Miles Morales.
Aber da muss ich tatsächlich auch denken. Ne? Also ich bin mir echt sicher, dass das da einige sehr, 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 sehr enttäuschte Fans danach geben wird. Also weil was jetzt alleine schon, was in der Pressevorführung, was ich da so in diesen 5 Minuten, die ich vorher saß, an wildesten Theorien gehört habe, was in diesem Film alles passiert.
Na klar.
Null kommt auf die Erde. Andrew Garfield kehrt als Spider-Man zurück.
Wir haben es ja schon so ein bisschen so halb gespoilert, aber genau, ich meinte ja vorher noch, das ist der 5. Film aus dem Sony Spider-Man-Universum und du hast halt nichts von Spider-Man. Null. Gar nichts mehr.
Wirklich null, nichts.
Also nicht mal irgendein Teaser in die Richtung. Ich meine, brauche ich auch nicht, aber du spielst halt auch so mit den Erwartungen. Wir hatten das danach auch nochmal ja so ein bisschen angesprochen, auch dass du halt in den Trailer schon Rhys Ivans packst und du die Leute dann wild Theorien spinnen.
Connors hat einen Bart.
Wie kann das denn sein? Warum ist denn der jetzt da auf einmal dabei? Weil der ist ja wirklich mit dem Spider-Man-Universum schon verbunden. Da denkst du, da steckt doch bestimmt irgendwas dahinter. Da nichts, also keine Ahnung. Absolut null. Knull schon wieder.
Absolut Knull. Und jetzt nehmen wir Knull auch mal als Stichwort und gehen zur Mid-Credit-Scene, die ja theoretisch auf einen der krassesten Comic-Events hindeutet, die es rund um Venom so geben kann. Wir sehen nämlich wenigstens einmal noch mal kurz unseren Freund Knull, der irgendwie, ich frage mich auch immer, wen er da eigentlich direkt anspricht,
mit wem
er da so redet.
Einfach nur das Publikum auf die
Deadpool.
Plumpste Art und Weise,
Und das ist dann halt so sein Thanos-Moment mit Fine, I'll do it myself. Nur, dass er jetzt dann halt irgendwie sagt, ich werde schon freikommen und dann werde ich Dunkelheit über die Galaxis
bringen. Ich habe keine Ahnung, was er da erzählt.
Den Kodex braucht man sowieso nicht.
Genau, so jetzt auf einmal wäre es auch egal. Und dann sagt er halt, nennt er sich halt mit einem wichtigen Namen, nämlich King in Black. Und King in Black ist ja so eine 2020er Comic-Reihe, wo Knull dann tatsächlich ja auf die Erde kommt und hier für Chaos sorgt. Aber wenn ich mir halt überlege, wenn sie das jetzt so anteasern und wenn ich mir dann angucke, was mir nur die Wikipedia-Zusammenfassung von diesem King in Black Comic erzählt, den ich mir jetzt übrigens geholt habe, weil das will ich doch lesen. Aber
Marvel, dank dir.
Aber da spielt ja alle, also da sind ja die Avengers mit drin, die Thunderbolts, die Fantastic Four, die X-Men, Also du bräuchtest, das ist, wäre ja auf einem größeren Level als Avengers Secret Wars, wenn du jetzt sagst, ja, und wir machen King in Black und der kommt hier zurück. So. Und es gab da jetzt auch irgendwie so diese ganzen Gerüchte, oh, Spider-Man 4, der mögliche Titel ist King in Black und bla bla bla. So ich dann denke, ja genau, also wenn ihr das jetzt für Spider-Man 4 reinpackt, also dann habt ihr den Schuss wirklich nicht gehört. Nee.
Ich glaube, das ist alles Quatsch. Die werden es halt irgendwie versuchen, aus diesem Spider-Man, also aus dem SSU irgendwie das zu entwickeln. Aber wie? Wie soll das ohne Tom Hardy und Venom funktionieren? Also kannst du mir doch jetzt nicht erklären, dass dann Morbius und Madame Web und ihre und die drei anderen da irgendwie gegen Null antreten
lassen. Nee, deswegen ja. Also das meine ich ja. Sie haben ja überhaupt
El Muerto und Kraven kommen noch.
Sie haben ja wirklich überhaupt keine Möglichkeiten, damit irgendwie was zu machen.
Ja,
und das jetzt hier so ich glaube, das wird genauso ein Teaser sein, halt wie Vulture trifft Morbius und sagt, ich finde, wir sollten nur zusammen tun.
Ja, ja.
So.
Also, ja, ist ja auch in dem gleichen, geht ja in die gleiche Richtung. Am Ende war das vielleicht der Plan, dass die Sinister Six dann gegen den kämpfen. Ja. Aber ich glaube da, also allein aus finanzieller Sicht.
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Pläne.
Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja, gut, oder es war vielleicht das erste eine Plan. Ja, ursprünglich war ja wahrscheinlich auch tatsächlich gar nicht so falsch, dass dann irgendwie Spider-Man oder eine Variante von Spider-Man da ja wirklich, sonst würden sie es nicht so nennen, das Universum reinbringen, der gegen die Sinister Six kämpft. Mhm. Aber jetzt könnte es sein, dass das der Plan ist, aber also what the fuck, keine Ahnung.
Und dann halt, also ich finde, sie haben es ja wirklich auch jetzt schon mehrmals vorher betont, nein, Null ist nicht nur in diesem Film, es soll die große neue Bedrohung werden und ist zu mächtig, um in einem Film abgeflüchtet zu werden. Nochmal, wie? Ohne
ja, Venom?
Also, jetzt, klar, wir müssen natürlich jetzt mal abwarten. Es kann auch sein, dass Kraven jetzt irgendwie ein echt großer Erfolg wird oder groß genug zumindest.
Also, wenn ich alle Damen bei uns im Büro nehme, dann gehen die da fünfmal rein.
Und mich.
Und ich, sorry, ja.
Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob die jetzt irgendwie dann noch, bauen sie dann jetzt noch eine Null-Abspannszene bei Kraven ein oder sowas?
Ja, aber du hast es ja eben auch schon mal nochmal gesagt, so, wer soll denn gegen die kämpfen? Also ich brauche jetzt
Temple.
Ja, ich brauche jetzt keinen Zusammenschluss aus Super Show. Die Sinister Six kämpfen jetzt gegen Knull, weil wir haben noch keine Superhelden bei uns in unserem Universum.
Ja. Also ich meine, so man muss ja dann Madame Web und dann halt, wer sind sie? Aranya und Spider-Woman wer sind sie denn? Also
keine Ahnung, auch schon wieder vergessen. Sidney Sweeney war dabei. Das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern kann.
Komisch. Isabella Monnaire und wer noch?
Ja, Judas genau. Wieder hier, ne?
Na, und dann halt und Juno Temple jetzt noch als die neue Predator Symbiontin.
Das halt auch. Damit können wir dann mal ganz kurz auf die Post-Credit-Scene eingehen. Der Barkeeper, der ja auch in diese Area 55 da gebracht wurde,
in beiden Universen existiert, im MCU und im SSU.
Der hat ein bisschen andere Haare.
Pferdeschwanz, beim anderen hat die Haare offen.
Ja. Kommt jetzt hier mit seinen Flipflops raus, weil er hat das natürlich auch alles überlebt und rennt dann halt über dieses zerstörte Feld und dann sehen wir irgendwo eine Kakerlake hervorkommen. Weil über die Kakerlaken wurde ja vorher auch schon geredet, deswegen muss man die auch nochmal zurückholen.
Wieder Foreshadowing 101.
Und, auch in so einer ganz super natürlich geschriebenen Szene.
Oh, ja,
ganz furchtbar.
Und die Kakerlake findet dann halt auch so ein Überbleibsel von diesem komischen Blitz-Symbionten, mit dem sich ja eigentlich schon Juno Temple vermischt hatte und müsste sie nicht theoretisch den auch noch haben? Also,
hat sie. Also deswegen ist diese Abspannszene, also die zweite Abspannszene eigentlich komplett überflüssig, weil dass der Barkeeper noch lebt, sollen wir jetzt glauben, dass er dann der neue Venom wird oder
so? Ja. Nein, weil er so ein großer Fanliebling ist. kommt da nochmal vor. Immerhin gespielt vom Ted Lasso Star. Ich würde jetzt gerne sagen, wie er heißt. Aber zwei Ted Lasso Stars ja in dem Film. Mit Juno Temple
vielleicht,
auch noch.
Vielleicht gibt es ja so ein Remake von Cocktail, also diesem Tom Cruise Film. Jetzt aber mit diesem Barkeeper, ja, der sich
nicht?
Sagt, so nachdem allem, was ich erlebt habe, muss ich jetzt nach Kokomo Beach und da meine...
Also ich meine, aber ich El glaube, Muerto, also noch unrealistischer als El Muerto kann es eigentlich auch nicht werden.
Ja, aber naja, er hat ja, glaube ich, sein Barleben hinter sich gelassen, nachdem Venom ihn da so richtig geowned hat.
Na jedenfalls ist, Tequila. Also ist diese Abspannszene halt wenigstens unter dem Aspekt völlig sinnlos, weil man eigentlich vorher schon gesehen hat, der einzige Symbiont, der wirklich eindeutig die Ereignisse überlebt, ist halt eben dieser pinke mit so ein bisschen Predator-Haaren, der sich im Finale mit Juno Temple verbindet und dann eigentlich überlebt. Und dann sehen wir am Schluss nochmal, er hat auch noch in einem Reagenzglas überlebt. Mhm. Ich meine, vielleicht soll das ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo auch noch ein Stückchen Venom in einem Reagenzglas existiert.
Aber dann hätten sie doch
100
das
Pro, gesagt. Weil ich meine, es gab ja auch noch diesen kleinen Behälter, wo ganz viele kleine Reagenzgläser waren, in denen jeweils auch nochmal ein Stück von, also wenn sie wollen, dann können sie sich überall irgendwo aus dem Hintern ziehen. Ende, ja, da gibt's noch ein Stück von Venom.
Aber dann wäre es halt irgendwie natürlich auch wieder so ein kompletter Verrat davon, dass sie halt einfach diese wirklich einen emotionalen Abschied, ob man den dann emotional findet oder nicht. Es ist sozusagen ein emotional inszenierter Abschied von Venom und von diesem Eddie-Venom, von dieser Eddie-Venom-Beziehung. Und das jetzt dann irgendwo nochmal aufzugreifen, egal ob mit oder ohne Tom Hardy.
Aber theoretisch, ich meine, das, was sie hier auch so ein bisschen anteasern, dann könntest du ja in Richtung Agent Venom denken, Flash Thompson, der ja nach dem Irakkrieg seine Beine verloren hat und dann halt auch mit diesem Symbionten irgendwie zusammenkommt und ja dann halt zu Agent Venom wird. Und also, wie gesagt, also so Eddie Brock ist ja nicht der Einzige gewesen, der jemals mit diesem Symbionten zu tun hatte.
Das ist doch wieder, das ist dann halt schon, ich meine, schon Venom ist ja eine B-Figur, allerhöchstens eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und dann jetzt noch auf die zweite und dritte Variante von Venom zurückzugreifen, das ist halt wirklich dann echt irgendwann
riskant, mutig, man kann es verzweifelt oder mutig nennen.
Was natürlich cool wäre wiederum, fällt mir das aber gerade ein, wenn sich den Joe Manganiello als Flash Thompson zurückholen.
Ja, das wäre schon wieder.
Der den Spider-Man-Film von Sam Raimi gespielt hat.
Das wäre ein krasser Move. Das würde ich mir dann vielleicht schon wieder anschauen. Ja, aber wenn sie jetzt
aber dazu müssen wir erst mal klären, sind wir jetzt im Tobey Maguire-Universum oder sind wir im Andrew Garfield-Universum?
Das ist doch alles, es ist alles ein Spider-Verse.
Oder sind wir irgendwo anders?
Also alles möglich, obwohl Venom ja sogar, ich glaube auch, wahrscheinlich haben sie nur deswegen den Anfang nochmal im MCU spielen lassen, damit er den krassen Gag machen kann, I have enough of this Multiverse-Shit oder so. Jetzt macht er auch das.
Wie bei Deadpool, so mit den Zeitlinien, McAvoy oder
Stuart.
So confusing,
Richtig. Naja, aber darum auch diese halbe Stunde warten auf diese Abstandsszene, das ist gefühlt eine halbe Stunde, das lohnt sich leider nicht so richtig.
Naja. Gut. So, ich glaube, jetzt ist alles gesagt zu Venom 3.
Null übrigens gespielt von Andy Serkis, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Ja, stimmt, genau.
Nur noch der Vollständigkeit halber.
Ja, ganz wichtig.
Ob gespielt oder nur gesprochen?
Naja, genau, also weiß man nicht. Er bewegt sich ja nicht, also wahrscheinlich haben sie dafür gibt sich Andy Serkis wahrscheinlich nicht her mit seiner Motion-Capture-Erfahrung, dass er
auch fast sagen, das ist einfach
Er hat ihn gesprochen, ja. Es steht also im Abstand einfach als...
Ja, man sieht ja aber tatsächlich das Wenige, was man von ihm sieht, sieht halt eben so aus wie in den Comics, auch mit so langen Zähnen und so weißen Haaren.
Ja,
die Kollegin Annemarie von uns meinte hier Daemon Targaryen.
Ja, stimmt. Wo ich mich auch schon wieder gefragt habe, ist sein Schwert dann immer noch das All Black, weil das wurde ja eigentlich schon mit Thor 4 kaputt.
Anderes Universum. Und außerdem wurde es ja auch in Thor 4 nie das All Black, The Necro Sword genannt. Ja, das ist einfach nur ein Schwert.
Ja,
ein Schwert.
Egal, okay, so komm jetzt.
Ein Schwert.
Deckel drauf. Ja. Markus, danke. Dass du hier warst.
Ja, sehr gerne, hab ich gern geopfert.
Julius, vielen Dank auch für deine Anwesenheit. Und größter Dank an euch da draußen. Wie gesagt, wenn ihr den Film jetzt am Wochenende irgendwie guckt, dann nehmt für uns die Zeit vom Abspann und schreibt sie uns an leinwandliebe@filmstarts.de, damit Julius den Artikel direkt dazu schreiben kann. Längster Abspann der Filmgeschichte. Venom 3 bricht Rekorde.
Wenigstens einen Rekord.
Wenigstens einen Rekord, genau. Gut. Ich sage danke, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.